Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie. Ja, und heute erzählt uns Lea etwas über Harper Lee.
Und yay. Das Ganze ist Teil unseres Specials.
Special Folge Nummer 2 von 3.
Okay. Ja, gut. Also.
Oh, ich habe schon gesagt, man müsste auch Video aufnehmen, weil eigentlich, wie wir hier sitzen, das braucht auch Video.
Ja, vielleicht müssen wir es mal.
Ja, ich höre dir jetzt zu, lehne mich zurück und trinke mein Getränk.
Okay, Harper Lee ist 1926 geboren und aufgewachsen in Monroeville, Alabama. Das fängt schon gut an, ne, mit diesem englischen Alabama. Alabama.
Ja, wir sollten vielleicht auch mal irgendwie deutsche Autoren nehmen. Ja, vielleicht. Die haben auch so crazy Namen manchmal.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall aufgewachsen in Monroeville, Alabama. Merkt euch das.
Das ist wichtig.
Das ist wichtig für die Special Folge.
Okay, ich auch.
Drehen wir heute ein bisschen durch, ne?
Oh Gott, ja.
So, sie war eine Tochter von einem Rechtsanwalt, hatte drei Geschwister, Alice, Louise und Edwin. Und ihre Mutter, da war nicht ganz klar, was mit der Mutter ist, also die lebte noch so, aber es war nicht ganz klar, ob sie unter einer Nervenkrankheit litt oder ob sie einfach, also ob da irgendwas Psychisches war. Auf jeden Fall wurde von einem Zustand gesprochen, der sich immer weiter verschlimmerte, also der auch einen Schatten irgendwie auf die Kindheit von Harper Lee warf. Also das Verhältnis war auch nicht wirklich gut und sie hatte eher, wenn man was über sie liest, liest man jetzt nicht viel zu der Beziehung zu der Mutter, sondern eher zum Vater. Also, und wenn man was über die Beziehung zu der Mutter liest, dann ist es eher wirklich kalt und irgendwie war die nicht wirklich da.
Ich habe gelesen irgendwo, dass die Mutter auch viel einfach nur in ihrem Bett oder auch so ganz verrückt durch die Straßen gelaufen ist und so. Also war auch Dörfchen so ein bisschen.
Genau, und ich glaube, die war halt auch öfter mal irgendwie in Kliniken unterwegs und sowas. Also. Deswegen, ja, ihr Charakter wurde in den Quellen, die ich herangezogen habe, für diese Betrachtung, sie wird oft als frühreif beschrieben, ein bisschen menschenscheu, also so ein eher schüchterner Charakter, obwohl auf der anderen Seite, also schüchtern eher im Sinne von, sie ist jetzt nicht so offen durch die Gegend gerannt und hat mit jedem gesprochen, aber war halt zum Beispiel eher unter den Kindern schon die auch mal angepackt hat. Also die galt auch eher als buschikos, hat sich viel geschlagen und hat auch gewisse Freunde, kurzer Hint, verteidigt vor, also wenn da irgendwie mal zur Schlägerei, dann war sie es halt, die Schlägerei dann gemacht hat und nicht die Person, die angegriffen wurde. Also, ne?
Ja, sie war nicht so das Klischee-Mädchen, genau, was zu der damaligen Zeit so gab. Ne?
Genau, also eher wirklich eher buschikos. Und sie war auch in der Schule eher galt eher als eine Außenseiterin, hatte aber ihr Geist war auffallend, also sehr, sehr kritisch schon. Und halt auch ihr Sprachgebrauch, irgendwo stand, glaube ich, dass sie eine scharfe Zunge hatte. Also so, die hat halt kein Blatt vor den Mund wahrscheinlich genommen und hat aber auch viele Sachen hinterfragt. Was auch wichtig zu sagen ist, der Vater hat diese Entwicklung halt auch wahrgenommen. Der hat ihr auch Lesen beigebracht vor der Schule. Und hat das Ganze auch immer gefördert mit irgendwelchen Spielen, Kreuzworträtseln und sowas halt. Also der hat das gesehen und hat es auch gefördert. Und das mit dem Schreiben war, sie hat immer schon in ihrem Baumhaus mit gewissen Freunden viel Geschichten gelesen und wurde auch viel vorgelesen. Und sie hat da auch immer Geschichten weitergesponnen oder sich, also diese Geschichten auch wirklich auseinandergenommen und sich halt wirklich damit beschäftigt und hat dann auch selber Geschichten geschrieben. Sie wollte aber eigentlich die ganze Zeit Rechtsanwältin werden, weil sie sich halt für so Kriminalfälle auch interessiert und ihr Papa war ja auch Rechtsanwalt. Und irgendwann fing sie dann halt trotzdem, also sie hat auch trotzdem immer geschrieben und hat zum Beispiel 1935 ein Gedicht, das hieß Springtime, im Monroe Journal veröffentlicht. Also es war diese Zeitung, die da in Monroeville, Alabama, war der, kurzer Fun oder kurzer Nebenfakt, der Vater hat die auch geleitet, die Zeitung. Und mit 14 kam sie auf die Monroe County High School und da war es wirklich erstmalig, dass sie durch eine Lehrerin diesen Schriftstellertraum wirklich ins Auge gefasst hat. Also da hat sie wirklich das erste Mal so überlegt, vielleicht möchte ich doch auch Schriftstellerin werden. Hat sich dann aber nach dem Schulabschluss dagegen entschieden und ist dann trotz, also ist dann in die Rechtsanwaltsschiene gegangen. Es hat sich 1944 eingeschrieben für Rechtswissenschaften an derselben Uni, wo auch ihre Schwester das studiert hat. Da ist auch interessant zu wissen, die Schwester hat ihr Studium erstmal kurz unterbrochen, um ihrem Vater zur Seite zu stehen, also bei der Erziehung zu helfen und hat sozusagen ihr eigenes Leben zurückgesteckt und hat dann irgendwann, als der Kollege, ich wollte jetzt gleich Lee sagen, deswegen habe ich jetzt Kollege gesagt, als ein Kollege von dem Vater von Lee starb, hat sie dann irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt meine Zeit, jetzt beende ich mein Studium und nehme dann die Stelle an der Seite des Vaters ein. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo halt auch feststand, Harper sollte das auch. Ich habe total vergessen zu sagen, wie Harper Lee richtig heißt, fällt mir gerade auf. Ich habe die ganze Zeit nur Harper Lee gesagt. Harper Lee heißt nämlich Nell Harper Lee. Und Nell ist der Name ihrer Großmutter nur rückwärts gewesen. Die hieß nämlich Ellen. Ja, total vergessen. Ja,
Fakten
gut.
dazu? Nell oder Nelle? Nell.
Nell wahrscheinlich, oder? Weil
Ja.
Nelle,
Nell ist gut.
Nell, ich denke Nell.
Ja, ich denke
Ja.
auch Nell. Ja, irgendwie haben wir das heute mit den Namen.
Genau, also da war dann sozusagen klar, sie soll diesen Weg auch einschlagen. Sie fühlte sich aber derzeit eigentlich eher fehl am Platz in dem Studium. Also sie hat immer mehr gemerkt, dass es irgendwie doch nicht das ist, was sie möchte. Und hat dann auch ihre Uni gewechselt. Und an der Uni von Alabama hat sie auch zwei Angebote von zwei Uni-Zeitschriften bekommen, regelmäßig was einzureichen.
Also journalistisch tätig zu
Genau,
sein.
also genau, sie wurde dann journalistisch tätig und hat dann auch, ja, hat sich viel beschäftigt mit Rassendiskriminierung und Mechanismen der Rechtsfindung. Also so, das war dann trotzdem auch ihr Thema. Also die Rechtswissenschaften waren dann trotzdem auch immer so ein bisschen in ihrem Schreiben irgendwie drin. Und ja, hat dann auch öffentlich sich halt für die Rechte der Schwarzen, also hat dafür plädiert. Also es war auch immer schon ein Thema für sie. Und wurde dann so, sogar 1946 Chefredakteurin von einer Zeitung, von dem Ramajama. Wie ich das auch mal sage, ne? Ramajama. Genau, hat das aber dann im Wintersemester 46, 47, also direkt sozusagen auch fast wieder aufgegeben, weil es halt einfach zu ein großer Zeitaufwand war neben dem Studium, hat sie halt einfach nicht hinbekommen. Sondern hat sie aber gemerkt, also während dieser Zeit hat sie halt immer deutlicher gemerkt, dass sie das einfach, dass sie nicht Rechtswissenschaft studieren will und dass das nicht ihr Weg ist. Hat dann auch, als sie dann irgendwann mal nach Hause gefahren ist, darüber mit ihrem Vater und ihrer Schwester gesprochen. Und die haben aber eigentlich, also die haben, ne, gesagt, nein, eigentlich ist das dein Weg. Und ich glaube aber, der Vater hatte halt auch direkt gemerkt, wie ernst es hier war, weil er ihr sogar als Alternative die Übernahme dieser Zeitung angeboten hat.
Ach, die eher vorher
Genau,
schon.
ja. Das hat sie aber abgelehnt. Also das wollte sie dann auch nicht.
Vielleicht wollte sie halt einfach ihren Weg alleine
Ja,
machen.
das kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall hat sie es abgelehnt. Also sie hat sich dagegen entschieden, diese Zeitung zu übernehmen und hat dann irgendwie doch gesagt, ja, okay, ich probiere es nochmal mit dem Studium. Ja, dann kam ein Austauschprogramm, woran sie teilgenommen hat, nach Oxford. Und Oxford war für sie so oder der Inbegriff der englischsprachigen Literaturuni sozusagen. Ja. Und nachdem sie aus Europa dann zurückgekommen ist, ist ihr klar, dass Schreiben der einzige Weg ist, der für sie in Frage kommt. Und dann hat sie auch das Studium abgebrochen. Und also ich glaube, ihrem Vater hat es nicht wirklich gefallen, aber er hat sich halt irgendwie, also ich meine, wenn sie sich dafür entschieden hat, was kannst du auch machen? Also, ne? Ich glaube,
kannst du ja nicht zwingen.
Also. Genau, ja. Und sie ist dann auch 1949 nach New York gegangen, im Alter von 23, und hat sich dann erstmal wirklich mit so Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Ne? Hat halt wirklich alles Mögliche gemacht. Ja, und da kam dann auch irgendwann ein einschneidenderes Erlebnis. Also, ihre Mutter und ihr Bruder Edwin sind im gleichen Jahr gestorben. Hm. Das mit der Mutter, also in der nicht Biografie, aber in dem Buch, woher ich das habe, Entschuldigung, da war es eher so beschrieben, dass das mit der Mutter nicht so einschneidend für sie war, weil sie ja auch nicht so ein gutes Verhältnis hatte. Das mit dem Bruder hat sie wohl schon mitgenommen. Ja, aber sie hat dann 1954 über einen Freund, wir reden immer von dem gleichen Freund, damit das allen klar ist, Zwinker,
jetzt
Zwinker.
Jetzt dürft ihr Detektiv spielen.
Wer ist wohl dieser Freund? Vielleicht, wenn ihr Folgen der Vergangenheit gehört habt, die Teil dieses Specials waren. Vielleicht wisst ihr es dann.
Vielleicht kommt ihr drauf.
Vielleicht. Ja, auf jeden Fall, 1954 hat sie über diesen Freund Kontakt zu einem Songwriter bekommen, Michael Martin Brown. Und wenig später dann auch zu seiner Frau Joy. Und die beiden haben sie dann sozusagen in ihren Freundeskreis aufgenommen. Die haben total viel Zeit miteinander verbracht. Also es war halt wirklich so eine ganz intensive Freundschaft. Und dieser Michael, also der Songwriter, brachte halt Harperly dazu, ihre Erzählungen, die sie halt die ganze Zeit während ihrer Gelegenheitsjobs geschrieben hat, der Literaturagentin Ann-Laurie Williams zu zeigen. Und ihr Mann, also der Mann von Ann-Laurie Williams, Maurice Crane, der war auch im Literaturbetrieb tätig und der hat sich das auch angeschaut und der hat dann gesagt, also der hat dann Harperly zu einem Roman geraten. Mhm. Und was ich richtig schön fand, was ihr die Gelegenheit bot, sich wirklich auch diesem Roman, den sie dann schreiben wollte oder sollte, zu widmen, war einfach, dass der Michael und die Joy ihr Weihnachten 1956 einen Brief geschenkt haben und in dem stand, Zitat, du bist ein Jahr von deiner Arbeit befreit, damit du schreiben kannst, was immer du willst, frohe Weihnachten.
Ach, die haben sie quasi finanziert?
Genau, damit sie halt wirklich ein Jahr sozusagen nichts anderes machen muss, außer dem Schreiben. Und ich fand das richtig schön, weil ich dachte so, boah.
Das ist irgendwie so nett.
Ja, dass die halt auch einfach so an sie geglaubt haben, dass die sagen, wir machen das jetzt, damit du deinen Traum verwirklichen kannst, fand ich total toll. Sie nahm das dann aber auch sehr ernst, hat dann direkt gekündigt. Und hat dann auch wirklich eine Schreibdisziplin an den Tag gelegt, die hat geballert, hat dann innerhalb von kürzester Zeit eine Erzählung und die Anfänge des Romans
fertiggestellt,
genau, hat das die ganze Zeit Maurice Crane, der ihr zu dem Roman geraten hat, auch gemacht, also er hat ihr die ganze Zeit auch, der stand ihr die ganze Zeit zur Seite und innerhalb von 4 Monaten hatte sie dann die erste Romanfassung ihres Romans und damals sollte er noch Atticus heißen. Werde ich gleich erklären, wer Atticus ist. Sie musste es 3-mal umschreiben, bis es dem Verlag dann endlich gefiel. Also es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis der wirklich rauskam. Genau, und dieser Crane, der gab das nämlich weiter an einen Verleger, an J.B. Lippincott. Und ab dieser Weitergabe dauert es wirklich 4 Jahre, bis Wer die Nachtigall stört, dann endlich rauskam. Und sie hat dann, also 1959 hat sie es beendet. Beendet. Sie hat es beendet. Genau. Und der Titelvorschlag kam nicht von ihr, also Wer die Nachtigall stört, sondern von ihrer Lektorin Tay Hohoff.
Und, die haben aber auch alle Namen.
Ja, also, ja. Ist wirklich eine Herausforderung für mich hier. Und 1960 kam er dann endlich raus. Da ist dann Wer die Nachtigall stört endlich erschienen, damit jetzt auch alle mal wissen, worüber es, also was der Roman von, falls man es nicht weiß, das ist der Roman von Harperly gewesen. Und der hatte auch direkt echt richtig Erfolg. Also der ist fast direkt ein Bestseller geworden, hat sich dann in den ersten 6 Monaten über 500.000 Mal verkauft.
Ja.
Und Also sie konnte damit erstmal gar nicht umgehen, weil sie wollte gar nicht so, also sie hat halt, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass so eine Veröffentlichung so einen Eingriff ins private Leben darstellt. Mhm. Also weil dann total viel Aufmerksamkeit auf sie und auch auf sie als Person. Und das wollte sie gar nicht, glaube ich. Und damit konnte sie halt gar nicht so umgehen. Was aber dann auch sehr schnell folgte, war 1961 der Pulitzerpreis. Und 1962 wurde das Ding dann direkt verfilmt.
Das Ding wurde
verfilmt. Ja, den Film muss ich auch unbedingt nochmal gucken. Der soll ja richtig gut sein. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber der soll ja... Ich wollte
du hast keine Filme geguckt, die wir fast besprochen haben.
Ja, aber eigentlich habe ich viele Filme geguckt. Aber ich wollte nämlich mal gucken. Ich habe nämlich geguckt, irgendwie gibt es die DVD nur für, weiß ich nicht, richtig teuer. Ich glaube, es gibt da nicht mehr wie so viele Exemplare.
Oh.
Mhm. Ja, das ist nicht gut.
Musst du lange sparen.
Ja, genau. Und nach diesem ersten Ansturm mit der Verfilmung und dem Pulitzerpreis hat sie sich dann auch sehr zurückgezogen direkt und hat auch... sie hat ja dann auch daran gut verdient, ne? Mhm. Und hat sich trotz dessen, dass sie ja theoretisch dann echt auch damit gut Geld verdient hat, hat sie sich sehr zurückgezogen und hat halt auch nichts an ihrem Lebensstil geändert, also fast nichts. Und hat dann auch die ganzen, das Regeln der Finanzen hat sie ihrer Schwester übergeben. Also die hat das dann alles für sie geregelt. Ja, und sie hat auch kaum noch an irgendwelchen Anlässen oder Einladungen teilgenommen. Also war halt so wirklich, sie hat sehr zurückgezogen gelebt und das hat sich eigentlich auch nicht mehr geändert. Also man hat auch jahrelang auf weitere Veröffentlichungen gewartet. Also es stand immer im Raum so, warum kommt dann nichts mehr? Also weil man so ein, also der Roman ist wirklich großartig und sowas Großartiges schafft und dann kommt gar nichts mehr. Also sie hat auch wirklich dann nichts mehr veröffentlicht. Kurz vor ihrem Tod 2015 kam dann Gehe hin, stelle einen Wächter raus, wo auch so ein bisschen unklar ist. Also es ist eigentlich kein neuer Roman. Es ist eigentlich es ist eigentlich die Erstfassung von Wer die Nachtigall stört. Also es ist sozusagen die gleiche Story, spielt nur, wird nur aus einer anderen Sichtweise betrachtet. Mhm. Also aus der, werde ich erzählen, dass bei Wer die Nachtigall stört halt ist aus der, also die Kinder sind noch Kinder und eins der Kinder ist dann in Geh hin, stelle im Wächter schon erwachsen und blickt so ein bisschen zurück und hat Erinnerungen.
Okay.
Und ganz viele Gerüchte oder da wurde auch gemunkelt, ob sie überhaupt Einverständnis dafür, weil sie war halt auch schon zu der Zeit in einem Heim und sowas, also ne, sie war ja schon alt und irgendwie war es wohl seltsam, weil zum Beispiel hat wohl einer auch schon immer damit so ein bisschen geliebäugelt, das zu veröffentlichen. Ah. Und komischerweise ist es dann kurz nach dem Tod der Schwester passiert. Also da kann man halt auch so ein bisschen, ne, wie viel und ich weiß nicht, also ob sie das überhaupt veröffentlichen wollte. Und ich glaube, viele waren auch, es wird halt total der Hype darum gemacht und viele waren dann wahrscheinlich enttäuscht, weil sie dachten, da kommt jetzt was Neues. Und viele sagen ja auch, man soll es gar nicht lesen, weil es halt die wirkliche Version von Wer die Nachtigall stört, kaputt macht. Naja. Auf jeden Fall, sie wollte noch mal versuchen, einen Roman zu schreiben, den sie auch wirklich angekündigt hatte. Der sollte heißen ich kann das Wort nicht aussprechen.
Welches Wort?
Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, ich kann das Wort nicht aussprechen.
Ich kann es wahrscheinlich auch nicht.
Also ich glaube, auf Deutsch wäre es dann wahrscheinlich der Pfarrer gewesen. Reverend?
Reverend.
Okay, du kannst es sagen.
Nee, gut. Meine Zunge will nicht.
Da ist es aber nie zugekommen. Also sie hat da Recherchen gemacht und hat da daran gearbeitet, aber es ist nie zu einer Veröffentlichung gekommen. Und da komme ich auch direkt zu meinem ersten Literaturtipp, weil vor kurzem ist nämlich ein Buch über den Inhalt des eigentlichen Romans, den Harper Lee schreiben wollte, rausgekommen, weil Harper Lee wollte über einen wirklichen Mordfall oder wirkliche Mordfälle schreiben, die in Amerika passiert sind, wo ein Reverend, ein Pfarrer, halt der Verdächtige war. Und vor kurzem ist ein Buch rausgekommen von Casey Capp, keine Ahnung. Es heißt Grimme Stunden, 6 Morde, ein Prediger und Harper Lees letzter Roman. Also ich habe angefangen damit und es ist halt wirklich total interessant. Es ist halt wie ein True-Crime-Roman und ich denke, am Ende wird dann noch kommen, wie Harper Lee da, wie sie recherchiert hat dafür. Also
noch ein bisschen Bezug zu Harper Lee. Wäre genau. Jetzt schade, wenn kein Bezug zu Harper
Lee. Nee, ich habe da mal hinten drin geblättert, da kommt auf jeden Fall ganz oft ihr Name vor. Und ich glaube, das ist halt wirklich, weil sie halt immer sie saß halt immer in den Verhandlungen und so auch mit und hat das wirklich echt recherchiert. Und deswegen finde ich es auch eigentlich schade, wenn man überlegt, wahrscheinlich hat sie da echt schon viel Arbeit reingesteckt, dass es dann nie dazu kam.
Ja.
Und das ist halt auch so ein bisschen dieser Mythos Harper Lee, weil woran ist es dann gescheitert?
Vielleicht war sie einfach unzufrieden.
Das kann auch sein. Und viele haben halt auch gesagt, sie hatte ja wohl auch ein paar Alkoholprobleme. Oder es wurde nie richtig gesagt, aber sie hat halt auch gern getrunken und so. Und ein paar es kamen immer mal so Bemerkungen, dass das vielleicht auch...
Ich meine, die Mutter hatte ja wohl scheinbar schon irgendwie Probleme und vielleicht war es ja irgendwie auch ein bisschen...
Ja, und wer weiß, wie, in was für einem Zustand und ne, kann ja, weiß ich nicht.
Ist ich finde es schade, dass man es nicht erfährt.
Ja, ich würde gerne so Happerli einladen und mit ihr darüber quatschen. Also jetzt ehrlich, es ging zwar blöd, aber ich finde sowas richtig interessant.
Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall ist sie dann, 2016 gestorben. Ich glaube, das hatte ich das eben gesagt, ich weiß es nicht. Ja, 2016, kurz nach Gehirnstelle ein Wächter, ist sie gestorben. Ja.
Und ich finde es irgendwie krass, 2016 kommt mir irgendwie vor wie gestern irgendwie.
Ja.
Und wenn ich an Harper Lee und so denke, denke ich so, boah, die müssen doch alle
uralt
sein, so, weißt du?
Ja, ich meine, okay, ne?
Die ist auch alt geworden, das stimmt. Wann war die? 26 geboren, oder?
26 geboren, 16 gestorben, 90 Jahre.
Ja.
Ja. Ja, das ist schon älter. Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt dann zu ihrem Roman kommen und den mal eben vorstellen, wer die Nachtigall stört, ja.
Ich freue mich schon, weil ich habe... Habe ich dir die Ausgabe eigentlich gezeigt, die ich habe?
Nee, musst du mir gleich noch zeigen.
Ja, ich habe irgendwie die ersten 10 Seiten. Ich habe es auch auf Englisch. Ne?
Ja, okay. Das ist so ein bisschen... Ich habe es jetzt das zweite Mal gelesen. Ich habe es jetzt nochmal gelesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich nochmal so gelohnt. Also es ist wirklich, ich fand es auch damals schon, aber ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich das erste Mal gelesen? Es ist auch noch nicht so lange her.
Nee, da saßt du immer im Pausenraum damit.
Stimmt, in meiner alten Ausgabe, ja. Das ist ich wahrscheinlich so 2018, 2019 spätestens, denke ich mal, oder?
Ja, spätestens.
Ja, letztes Jahr habe ich das, glaube ich, nicht gelesen.
Nee, letztes Jahr.
Ja, ist ja auch eigentlich vollkommen Wumms.
Ja.
Aber ich fand damals schon beim ersten Lesen, dachte ich mir schon so, boah, also, wow. Einfach, ich finde es richtig toll. Auf jeden Fall, ich erzähle mal ein bisschen was. Also, die Protagonisten sind eigentlich Scout.
Wie der Rucksack?
Sorry. Schleichwerbung hier. Wir werden nicht von Scout bezahlt, warum auch?
Scout-Grundschul-Rucksäcke.
Ich kann ja mal meinen mitbringen, ich hatte so einen mit Rosen drauf.
Aber ich hatte einen mit Bärchen.
Aber hattest du auch einen Scout?
Ja, natürlich. Okay. Und Schleichwerbung vorbei.
Auf jeden Fall Scout, die heißt auch eigentlich nicht wirklich Scout, die heißt Jean Louise. Finch heißen die. Und sie ist einmal die Protagonistin, sie ist Anfang des Buches ist sie 6 Jahre alt und ihr Bruder Jam ist zum Beginn des Buches 10 Jahre alt. Und ein weiterer Protagonist ist halt der Vater und der Vater heißt Atticus.
Ah.
Deswegen wahrscheinlich ihr erster Romantitel Atticus. Und Atticus ist Rechtsanwalt auch. Also ich glaube, wenn ich jetzt was erzähle, die Parallelen sind halt schon echt offensichtlich. Da sind viele, auch Scout als Mädchen ist halt schon sehr, sehr ähnlich, wie Harper Lee beschrieben wurde. Also so sehr, sie weigert sich Röcke anzuziehen, also trägt immer Hosen und da für die Zeit war das ja dann eher, dass dann irgendwann die Mädels auch alle Röckchen und sie soll auch immer eine Lady werden und das findet sie ganz schlimm und sie ist halt wirklich so frech, also sie hat auch ein freches Mundwerk und ich weiß nicht, ich finde sie halt, ich mag die total gerne, weil die halt auch, was ich total toll finde an ihr, sie hinterfragt echt alles. Und da merkt man ja vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht war ja Harper Lee auch so, ne? Wenn gesagt wird, sie war so ein geistreicher Kopf auch schon als kleines Kind, kann man da vielleicht auch die Parallelen sehen. Auf jeden Fall geht es eigentlich, ja, am Anfang um das Leben der beiden Kinder in Maycomb heißt das, glaube ich. Das ist eine fiktive Stadt, soll aber auf Monroeville anspielen. Also es ist auch eine Parallele. Und eigentlich der Roman beginnt so ein bisschen damit, wie die halt so ihren Sommer verbringen, die Kinder, was da so los ist. Und eigentlich fängt es auch wirklich damit an, dass sie immer, also die haben einen Nachbarn, Boo Radley. Der ist auch eine Anspielung auf jemanden, den es wirklich gegeben haben soll, weil in dem Dorf, wo Harper Lee aufgewachsen ist, oder in dem Ort, wo Harper Lee aufgewachsen ist, soll es wohl auch einen Jungen gegeben haben, der irgendwann, weil er mal irgendwie Mist gebaut hat, lebenslang Hausarrest von seinem Vater bekommen hat und dann immer in diesem Haus war und da waren so ganz viele Gerüchte über den im Umlauf. Und das ist halt bei Wer die Nachtigall stört auch so. Da hat der Boo Radley, heißt der da, irgendwann mal Mist gebaut und musste seitdem Hausarrest haben. Und es wird immer so gesagt, der hätte seinem Papa einfach mal ein Messer in den Oberschenkel gehauen. Gut. Und der wäre ganz gruselig und der wäre, also es ist total, diese Gerüchteküche brodelt da halt so richtig und die Kinder werden da natürlich mit reingezogen. Mhm. Also die Kinder vertrauen da ja auch so ein bisschen drauf, was die Erwachsenen sagen. Und trauen sich dann auch immer nicht an diesem Haus vorbei und wollen dann aber irgendwie auch ihn rauslocken, also wie dann Kinder auch so sind. Und setzen sich das auch so ein bisschen zur Aufgabe. Also erst fängt es damit an, es kommt nämlich jetzt noch eine weitere Person, die auch nicht unwichtig ist, ist nämlich Dill. Das ist der Freund von Scout und Jam. Der kommt immer im Sommer nach Monroeville. Und,
nicht Monroeville, sondern...
Nee, nach Maycomb. Entschuldigung. Ja. Nach Maycomb und besucht da seine Verwandten und lebt da bei seiner Tante. Aha.
Woher wir das wohl kennen?
Die drei spielen dann immer zusammen, auch im Baumhaus und sowas und spielen ganz viel Theater. Also denken sich viele Geschichten aus. Dill ist auch ein sehr kreativer Kopf, wird die ganze Zeit gesagt. Die spielen dann irgendwann auch Boo Radley und sowas. Also denken sich das dann aus und denken auch die ganze Zeit so, ja, dürfen wir nicht verraten, weil dürfen wir bestimmt nicht spielen und sowas. Ja, und irgendwann wollen sie halt dann Boo Radley rauslocken und machen dann so Späße wie, ja, du musst rennen und die Hauswand anpacken und so. Also solche Sachen.
Mhm. Und, so typisch Kinder.
Genau. Und das ist eigentlich so, so beginnt es eigentlich, das ganze Buch. Und am Anfang des Buches geht es auch viel um solche Sachen. Also was da wirklich passiert, wie die Menschen da sind. Also die Menschen werden da immer sehr viel charakterisiert, welche Geschichten die irgendwie verbinden, wie die so... Ja, dass da viele Gerüchte und der eine redet über den anderen und also so, man kriegt halt eigentlich ein wirklich gutes Gefühl, wie die Leute da sind und wie dieses Leben für diese Kinder da auch ist. Und es ist auch witzig, dann kommt irgendwann Scout in die Schule und wird auch erstmal, kriegt erstmal Ärger, weil sie schon lesen kann. Auch wieder eine Parallel zu Harper Lee, dass sie halt vorher lesen gelernt hat. Und sie kann damit halt gar nicht umgehen und will dann auch nicht mehr zur Schule und so. Und solche Kleinigkeiten halt eigentlich. Ja, man bekommt halt irgendwie am Anfang des Buches oder dem ersten Teil, also das ist wirklich ein Großteil des Buches, sind diese ganzen Geschichten, die da passieren und einfach das Leben von denen sozusagen. Wo man aber schon merkt, die Erziehung wird zum Beispiel auch sehr gut porträtiert. Also worauf Archikus Wert legt, dass die zum Beispiel, fängt dann irgendwann an, dass die Kinder zum Beispiel auch sagen, ja, dein Vater verteidigt einen Schwarzen und beschimpfen, also ich sag das Wort jetzt nicht, aber die beschimpfen den halt dann auch so und Scout ist dann zum Beispiel so direkt wütend, ja, warum beschimpfst du den? Und dann erklärt der Vater aber eher so, ja, die haben mich ja nicht beschimpft, das ist immer nur das, was du aus diesem Wort rausnimmst. Und also, weil der Vater halt sozusagen in einen Fall involviert ist, der kommt auch später noch, wo er einen Schwarzen verteidigt, der eine weiße Frau vergewaltigt haben soll. Und das ist zum Beispiel auch, das wird immer wieder dann Thema, das kommt immer so langsam, wird das so eingeführt im Buch. Scout versteht dann erst auch gar nicht so, denkt dann so, ja, warum finden die das denn falsch und so? Und er sagt dann so, ist es nicht falsch? Ne, blablabla. Also man, diese Moral und ach, das ist echt gut gemacht. Ich kann es wirklich, es ist einfach, weil die Kinder auch so viel hinterfragen. Das ist richtig, richtig, ist es auch so authentisch, weil Kinder ja wirklich so viel hinterfragen. Ja. Und der Atticus einfach so gut antwortet und halt auch immer so, nein, lass dich nicht provozieren. Ich möchte nicht, dass du dich schlägst, sondern, also warum schlägst du dich überhaupt dann oder sowas? Also
zuerst, so ne? Ja,
weil es ist eigentlich theoretisch keine Beleidigung, weil es ist ein Fakt, dass ich ihn verteidige. Ja. Ne? Und so, du sollst dich nicht deswegen schlagen. Und ich finde das halt irgendwie, das ist einfach richtig gut, es baut sich auch richtig gut auf, diese Entwicklung der Kinder dadurch. Und dann kommt halt, der zweite Teil ist dann halt wirklich dieser Prozess. Und auch das ist einfach so gut gemacht, Atticus kriegt dann auch Probleme, also ihm wird auch gedroht und sowas, weil er ihn halt verteidigt. Aber Atticus hält das für richtig und gerecht. Dann kommt es halt irgendwann zum Prozess. Ich kann jetzt nicht das ganze Buch, sonst ist das echt viel zu viel.
Ja.
Dann kommt es auch irgendwann zum Prozess. Und der Prozess ist auch mega gut, weil die Kinder schleichen sich halt rein. Und was ich einfach, das fand ich damals einfach so einen entscheidenden Punkt, dem einen kleinen Jungen wird schlecht, also Dill wird schlecht während des Prozesses. Und dann fragt, also dann kommt halt auch, warum ist dir schlecht? Und dann sagt er auch, warte, ich habe hier extra vorbereitet hier. Also er findet es halt so ungerecht, wie der behandelt wird. Also weil es wird im Prozess auch wirklich klar, eigentlich hat er sie nicht vergewaltigt. Mhm. Er wurde halt, ne, weil er schwarz ist, ist er ein leichtes Opfer. Und er sagt dann auch so, wenn ich dran denke, wie dieser Gilmer ihn immerfort Bursche nannte und sich bei jeder Antwort mit so einem Grinsen nach den Geschworenen umsah. Und also dieses, dass Dill das so ungerecht findet und diese kindliche Wahrnehmung von etwas, was ja eigentlich so sein sollte, ja, wird halt so gut thematisiert. Und es wird dann auch so thematisiert, weil Scout dann auch so antwortet, ja, aber er ist doch nur ein Schwarzer. Ne? Und dann sagt er, ja nein, aber so sollte niemand behandelt werden. Ja. Ne? Und das wird halt auch wirklich groß zum Thema gemacht. Und ich habe auch gelesen, dass Harper Lee in dieses, was Dill da gesagt hat, wirklich ihre Meinung zu dieser Rassenproblematik halt geäußert hat. Mhm. Ne? Dass das sozusagen da ihre, was sie dazu sagen wollte. Und das ist so gut gemacht einfach, dass Scout dann einfach sich beeinflussen lässt, weil sie ja von den Erwachsenen diese Meinung aufgezwungen bekommen hat, aber Dill dann auf der anderen Seite noch diese, diese unverdorbene Sensibilität besitzt.
Ja.
Ne? Also das finde ich, das ist einfach mega. Und es ist, der Roman ist auch echt schlimm, finde ich, weil also der Prozess, wie der dann ausgeht, da hat man dann auch einfach, also es ist auch wieder einfach scheiße. Mhm. Aber es ist einfach dieser, und auch am Ende, das sage ich jetzt nicht. Das ist eigentlich doof, wenn ich das und jetzt so sage. Jetzt denken sich alle, boah, ja. Aber ich finde, die Entwicklung wird einfach ultra klar. Die Scout und Jam und auch Dill und also machen in dem Buch. Und auch diese, dass die am Anfang so sich auf Vorurteile einlassen, aber dann im Laufe der Zeit auch merken oder erfahren, dass diese Vorurteile eigentlich total bescheuert waren, generell gegenüber jedem Menschen. Also es wird ja immer mit Vorurteilen gespielt. Und dass sie dann sozusagen durch ihre eigene Erfahrung und ihre eigenen Erlebnisse, also ihnen viel klarer wird, was dann auch richtig ist und was gerecht. Und es ist echt, es ist ein wirklich ultra gutes Buch. Und wie Harper Lee das auch gemacht hat mit diesem, dass sie das aus der Sicht der Kinder gemacht hat und dann halt, finde ich einfach mega.
Merkt man kaum.
Ja. Ja.
Das war es zum Buch erstmal.
Ich glaube, ja. Ja.
Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, sonst erzählst du.
Ja. Was vielleicht noch, was man noch sagen kann, es wird gesagt, dass sie hat auch eine Tante Scout, also die Schwester von Atticus, die kommt auch irgendwann. Die möchte halt Scout, aber die heißt diese Erziehung von Atticus nicht gut. Mhm. Dieses auch, dass Atticus sehr offen mit seinen Kindern umgeht. Wenn die ihn was fragen, dann sagt er auch. Ne? Oder erklärt denen auch wirklich die Rechtssachen. Oder wenn dann Scout fragt irgendwann, was ist eine Vergewaltigung? Und dann erklärt er das halt auch. Ne? Ja. Und damit findet sie nicht so gut, weil Kinder, ne, kann man nicht. Und es wurde in dem Buch, was ich gelesen habe, wurde gesagt, dass das vielleicht eine Porträtierung der Mutter ist. Ah. Weil diese Tante Alexandra wird immer sehr kalt und sehr distanziert auch dargestellt. Mhm. Und aber auch irgendwie, Harper Lee hat irgendwie gesagt, immer kalt und immer da. Also, dass sie trotzdem immer da ist, aber, ne?
Aber nicht wirklich da.
Ja, und was auch vielleicht noch interessant zu wissen ist, dieser Gerichtsfall, auf den sich Harper Lee bezieht, ist auch wirklich passiert. Mhm. Das ist, da war Harper Lee 7, auch in ihrer Heimatstadt ist das passiert. Und sie kann sich halt wohl noch da, also sie konnte sich wohl noch sehr gut daran erinnern, was da für ein Aufleben in dieser Stadt war und wie das da durch die ganze Zeit, also dass das Thema war. Genau. Ja. Ja, habe ich noch irgendeinen Fact, den ich sagen wollte? Nö, ich glaube nicht. Ja, das waren so die Facts, die vielleicht ganz interessant sind. Ja, genau.
Ah, okay. Ich habe gerade auf deinen Zettel geguckt,
was nee, das ist so für die Special-Folge, die nächstes Mal kommt. Oh ja. Ja. Ey, ich glaube, das war's eigentlich, das, was ich sagen wollte.
Krass. Ja. Ja, war ja jetzt auch viel.
Ja.
Inhalt ist aber auch, also.
Es ist auch wirklich, also es ist auch sehr nicht lang im Sinne von lang wird ja immer direkt so, oh, wenn ein Buch lang ist, oh, 400 Seiten, nee, oh mein Gott. Nein, aber es ist halt viel, was passiert oder viel Leben, was beschrieben wird und so.
Ja.
Und ich finde das echt, also das muss ich echt sagen, ich finde das richtig gut mit diesem, dass erst so eine Einleitung, damit du dieses Gefühl für diese Stadt bekommst. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie großartig ich diese Technik und diese Finesse finde von diesem Buch. Ey, wirklich.
Ja, ich weiß noch, ich ich glaube 2013 oder so, habe ich das auf Englisch mal angefangen. Und ich war einfach meiner Meinung nach, okay, 2013 war ich jetzt nicht jung, aber man hat es noch nicht so.
Ja, okay, wenn du es auch nur angefangen hast, vielleicht dachtest du am Anfang so, ja, diese Story mit den Kindern, ja, okay, in den ersten Seiten. Ja, man muss
halt erstmal.
Genau, weil man hört ja auch eigentlich, weiß man ja, also wenn man von dem Buch schon mal gehört hat, weiß man ja auch, dass es viel um diese Rassenproblematik geht und um Vorurteile. Und dann denkt man sich am Anfang so, hä, okay, ne? Also kann ich vollkommen nachvollziehen.
Ich glaube, ich fand es auch kritisch, dass es aus einer Kindersicht erstmal.
Ja, okay.
Aber jetzt, weiß ich, ich müsste es nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Also das wirklich, das ist wirklich ein Buch. Ich meine, jetzt komme ich, ich sag das wirklich jedes Mal. Ne?
Ja, ich
aber ich muss gerade, also das Buch finde ich wirklich, das steht echt sehr weit oben von den Büchern, die ich, also das finde ich großartig.
Ja.
Und ich finde, das ist auch ein Buch, das sollte auch jeder lesen. Und das ist, das behandelt so wichtige Themen und so viel, es hat so viel Inhalt. Ah, das ist, ich komme hier aus dem Erstaunen ja nicht mehr raus.
Könntest du noch mal 10 Minuten? Das ist voll krass, ich habe dir diese Folge hauptsächlich zugehört, ist mir mal aufgefallen.
Ja, stimmt.
Ich war so gebannt von deiner, doch, ich war wirklich einfach so gebannt.
Stimmt, aber mir kam das jetzt gerade auch, ich dachte erst so, ja, jetzt hast du voll viel erzählt, aber irgendwie war es jetzt auch so kurz, ich war voll drin.
Du warst richtig drin, wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, 40 Minuten oder so.
Uiuiui.
Also es wird jetzt ultra lange Folge.
Ja, ich überlege die ganze Zeit, aber ich glaube eigentlich.
Nee, dadurch, dass ich halt dich aber erzählen lasse.
Wahrscheinlich, ja.
War das halt so ein Fluss, aber ich war auch so gebannt. Ich wollte dir einfach nur zuhören und.
Ja.
Ich werde das auf jeden Fall.
Ja, also das
nach
wirklich,
den Prüfungen.
Ja, lies es. Also es ist wirklich, ich habe es ja, wie gesagt, jetzt auch echt zum zweiten Mal gelesen und ich fand es beim zweiten Mal noch genauso, ich war wieder genauso begeistert davon wie beim ersten Mal. Und ich wusste ja, was passiert und ich wusste ja die ganze Zeit, aber ich dachte mir schon wieder
man
so.
Man sieht, boah. Weil ich finde, je öfter, also. Man sieht mal andere Details, wenn du es nochmal liest.
Ja, das stimmt.
Dann fällt dir irgendwas anderes auf, was dir beim ersten Lesen nicht aufgefallen ist, weil du nur darauf irgendwie geachtet hast. Und
ja, und ich finde halt einfach, dir ist ja dann nochmal echt einfach bewusster, was sie da, also wie durchdacht das ist. Das finde ich halt so geil bei dem Buch. Das muss ja, also das ist schon echt Talent.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Erfolg, den sie damit hatte, der ist mega gerechtfertigt. Also wirklich, ich bin richtig drin, ich kann gar nicht mehr auf.
Okay, bevor du jetzt hier nochmal in.
Ja.
Bereitest du mal dein Zitat vor und ich sage schon mal Tschüss. Und das war die Folge 2 unserer Special-Folge. Aufmerksame Hörer haben hoffentlich die kleinen Hints.
Das war ein bisschen dieses. Das war dieses. Wie wir uns hier die ganze Zeit so abfeiern. Total bescheuert.
Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, hört gerne rein, weil. Die nächste Folge wird eine kleine Zusammenführung unserer Themen. Und wir freuen uns. Und das ist von mir ein Tschüss bis in 2 Wochen. Und viel Spaß mit deinem Zitat.
Ich wollte dir zeigen, was wirklicher Mut ist. Statt dich in der Idee zu bestärken, dass ein Mann mit einem Gewehr in der Hand Mut bedeutet.